down back at the 35-yard line. And that is Deshaun Elliott.
Third and four. Jackson keeps it himself up the middle. He's got room. Lamar Jackson, open field, inside the 20. He is in. Lamar, spectacular. Down he goes. And guess who? His former teammate, Yannick Ngakoue.
Lamar comes in for fourth down and five. Go for it, and he's got it. Marquise Brown hangs on to the football and scores.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Flock Talks. Heute wieder mit mir an meiner Seite Manuel Ahlheit. Guten Tag, Manuel.
Hallo, Nils.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Genau, und mit mir Nils Lennart Zinser. Was wollen wir heute machen? Natürlich wollen wir in den nächsten Draft Talk reingehen, nachdem in der letzten Episode der Julian Barsch vom Saturday Kickoff da war. Und wir ja doch sehr intensiv über die Wide Receiver gesprochen haben, die für die Ravens in Frage kommen könnten. Wollen wir heute mit dem nächsten großen Need weitermachen. Und das ist die Edge-Position. Bevor wir aber mit dem Draft Talk anfangen, noch eine ganz kurze News. Und zwar, dass die Ravens Safety-Special-Team-Player Anthony Levine zurückgeholt haben, den Vertrag um ein Jahr verlängert haben. Für die Defense würde ich jetzt mal behaupten, ist das kein großer Verpflichtung. Da kannst du vielleicht gleich nochmal was sagen, was mir nur aufgefallen ist. Er ist ja natürlich sehr respektiert im Lockerroom. Viele Spieler haben sich gefreut, dass er wieder einen Vertrag bekommen hat. Und ich glaube, das darf man bei der Vertragsverlängerung nicht vergessen, dass die Ravens natürlich da auch die Leistungsträger behalten wollten. Aber Manuel, vielleicht mal ganz kurz, hat das irgendeinen Effekt für uns auf die Defense?
Nee, auf die Defense überhaupt nicht. Also nicht auf die Spieler, die dann zu 11 auf dem Feld stehen. Er war ja letztes Jahr und das vorletzte Jahr eigentlich schon fast nur noch Special-Team-Spieler. Bis auf die Covid-Ausfälle, wo wir da hatten, dass er da mal ein bisschen mehr gespielt hat. Aber ich denke mal, das Alter nagt an ihm auch. Und wie gesagt, er ist respektiert. Er ist im Special-Team noch gut, weil er unglaublich viel Erfahrung hat. Er sieht oft Situationen bei den Special-Teams und ändert dann nochmal was, bevor er ein Punt ausgeführt wird oder so. Das sieht man ganz gut. Und ja, ist in Ordnung. Ich meine, klar, für das Geld kann man nichts falsch machen. Deswegen ist es in Ordnung. Haben wir noch ein Jahr.
Ja, wie gesagt, dazu alles gesagt. Newstechnisch ist jetzt auch sonst nichts weiter passiert. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir erst gar keine Zeit und gehen quasi in den Draft Talk über. Und bevor wir über die ersten zwei, drei Prospects sprechen, Manuel, lass uns doch mal überhaupt mal so ganz allgemein sprechen. Was werden die Ravens suchen? Gerade so die Verpflichtung oder die Vertragsverlängerung von Tyus Bowser nimmt ja dann doch ein bisschen Effekt auf die Line oder auf die Edge-Position. Ich glaube, wir sind beide uns einig, dass Tyus Bowser die Rolle von Matthew Judon übernehmen wird, wo er nicht jedes Mal rusht, wo er auch mal in Coverage zurückdroppen wird. Dementsprechend werden wir uns dann so eine Art Yannick Ngakoue suchen, der nur Speed rushen kann, beziehungsweise nur rushen kann?
Ja, das ist genau die große Frage. Also, wir haben, glaube ich, einen extremen Druck momentan auf der Edge-Position einfach, weil wir natürlich viel zu gering aufgestellt sind. Wen haben wir jetzt? Wir haben Tyus, wir haben McPhee und wir haben Jalen Ferguson. So, das war's. Also sind wir eh schon mal komplett unterbesetzt. Uns fehlen eigentlich noch Minimum 3 Outside-Linebacker auf der Position. Das war ja etwas, wo wir uns erhofft hatten, vielleicht, dass schon mal ein bisschen was vorm Draft noch kommt, was die Free Agency angeht. Da ist bisher jetzt dann nicht viel passiert, was auf der Position, was es angeht. Ich meine, du hast bestimmt auch gesehen, gestern oder letzten Tage kam mal, dass dann Justin Houston uns besuchen wird, glaube ich. Heute sogar, wenn es mir nicht ganz täuscht, wo wir aufnehmen. Wäre natürlich noch eine schöne Verstärkung. Allerdings, sollten wir ihn signen, wird es definitiv nicht vor dem 3. Mai passieren. Weil wenn wir jetzt vor dem Draft ihn signen würden, würde uns das einen Kompensationspick von diesem Jahr kosten. Und zwar in der 4. Runde. Also das wird nicht passieren. Das heißt, entweder man einigt sich vielleicht schon im Voraus und hält es unter der Hand. Kann ja sein, weiß ich nicht. Ansonsten werden wir in den Draft gehen und ein wahnsinniges Need auf dieser Position haben. Ich finde sogar, also weitaus, für mich fast der größte Need, momentan aktuell, ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, definitiv. Gerade die Verpflichtung von Sammy Watkins hat auf der Wide-Receiver-Position ein bisschen Druck weggenommen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, der Need ist unglaublich groß. Und ja, da bin ich auch gespannt, was die Ravens im Draft machen, weil jetzt, wo ich so ein bisschen durch die Edge-Rusher durchgegangen bin, du warst da natürlich noch ein bisschen intensiver als ich, habe ich gedacht, es gibt dieses Jahr gar nicht so die Mega-Top-Stars, die es sonst immer gibt, wo du sagst, die gehen auf jeden Fall in den Top 15. Ich hatte bei allen Vieren, über die wir gleich sprechen werden, das Gefühl, dass sie alle, ja, all across the board sind, dass mal in dem einen Mockdraft der eine hochgeht, dann im anderen Mockdraft der nächste hochgeht und dementsprechend dann einer zu uns fällt. Das ist ja eine ganz spannende Klasse, finde ich. Wie siehst du das so ganz? Ja. Jetzt nur auf die erste Runde gesehen.
Also, du kannst eigentlich durch die Bank weg sagen, es ist wahnsinnige Tiefe dieses Jahr da. Also, letztes Jahr fand ich die Edge-Klasse zum Beispiel extrem schlecht. Also, letztes Jahr hat mir tatsächlich eigentlich nur ein Kalon Jason gefallen gehabt. Ansonsten fand ich den Rest der Klasse nicht so besonders. Und ja, mich hat es gewundert, dass wir letztes Jahr niemanden gedraftet haben, weil man konnte ja absehen, dass der Need kommt in diesem Jahr. Auf der anderen Seite verstehe ich es irgendwo, weil ich fand die letzte Klasse nicht wirklich gut. Die Klasse ist tief und vor allem ist sie voll besetzt mit Spezialisten. Ich glaube, das ist das, was man grob sagen kann. Du kriegst für alles irgendwie einen Spezialisten. Sie brauchen aber alle noch Zeit. Also es gibt keinen, ja, wie du schon sagst, diese Top-15-Picks, wo du sagst, jawohl, Miles Garrett-Typ oder sowas, der einfach alles vereint. Das gibt es dieses Jahr nicht. Aber es gibt, ich würde sagen, 2-3 ganz interessante, die mit etwas Glück auch fallen werden in dem Draft. Das ist allgemein momentan, glaube ich, so der Tenor aus allen Mock-Drafts oder wie auch immer, dass die Edge-Klasse ein bisschen fallen wird. Und da gibt es schon 2-3 wirklich interessante und ich würde mal behaupten, wir Ravens können auch variieren in der Auswahl, weil wir einfach durch unsere Hybrid-Defense so viele unterschiedliche Spieler einsetzen können, auch und weil wir ja gerne rotieren. Und gerade, es sind keine jetzt diese Super-Picks, wie wir gesagt haben, von dem her brauchen sie alle ein bisschen Arbeit und ein bisschen Zeit. Und wie gesagt, ja, eins würde ich sagen, gibt es ein oder zwei, die einen Impact haben, ansonsten sind es allesamt Prospects, die Zeit brauchen, die dann minimalen Impact mal immer wieder haben, so ein bisschen, ne, so ein paar Highlights setzen können, aber keinen dauerhaft im ersten Jahr, die werden alle dann das zweite oder das dritte Jahr benötigen.
Genau, und ich finde, das ist auch eine gute Überleitung. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal nur auf 4 Prospects, ja, die dann doch in der ersten Runde gehen könnten. Jetzt habe ich so ein bisschen den Defense End von Miami, Gregor Rousseau, ausgeklammert, weil der einfach ein 4-3-End ist und ja, in unser Scheme in meinen Augen nicht reinpasst. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin.
Nö, also er kann schon mehr, also er kann auch in Coverage droppen, aber das stimmt schon, es ist eigentlich so eher so dieser typische 4-3. Und bei mir tust du da eh komplett die falschen Türen damit einlaufen, weil ich den Spieler überhaupt nicht mag. Ich weiß, der ist bei manchen auf Platz 1 oder Top 3, Top 4. Ich mag ihn überhaupt nicht. Ich finde ihn unglaublich steif für seine Größe. Ich meine, der ist groß, aber ich finde ihn steif. Er ist für mich nicht explosiv und vor allem im unteren Körperteil, also ne, Lower Body, da gibt er mir gar nichts. Auch auf dem Pro Day dann, wo er war, habe ich mir nochmal angeschaut. Aber das Schlimme, wie gesagt, waren eigentlich die Bänder, die Tapes, haben mich überhaupt nicht vom Hocker gerissen und ich verstehe auch nicht, warum er so hoch gerankt wird teilweise. Dazu noch der Opt-out und ich glaube, das hat mir auch nicht wirklich gut getan, weil wie gesagt, die Pro-Day-Ergebnisse waren jetzt nicht berauschend.
Ja, von wen wir jetzt als erstes sprechen werden, ich bleibe jetzt einfach mal in der Harbaugh-Familie. und zwar spielt er bei dem Bruder von John, Jim Harbaugh, in Michigan und das ist Quitty Pay, 6'2 groß, 261 Pounds, ja, hat die Saison 11 Runstops, 2 Sacks, 4 Hits und 16 Hurries, ne, muss man natürlich auch immer ein bisschen ausklammern. Die 2020er Saison war ja ein bisschen kleiner als sonst. Dementsprechend war es natürlich auch schwer für die Spieler, da jetzt große Stats hinzukriegen. Und ja, auch Tape für die Vereine ist ja jetzt auch eher rar gesät. Wenn man mal versucht hat, bei YouTube zu suchen, ist von 2020 einfach sehr wenig zu finden. Aber Manuel, mal deine Einschätzung zu Quiddy Pay, Michigan.
Also, Quiddy Pay. Sollte er tatsächlich so tief fallen, dass wir ihn kriegen können, wie das momentan in manchen Mockdrafts ja ist, so wie du sagst, mal wird der höher genommen, mal der. Für mich wäre es persönlich, sage ich mal, naja, der Traumzug, sage ich mal. Also ich mag den Spieler unglaublich, der hat eine unglaubliche Explosivität, der hat Quickness, der ist agil, der ist unglaublich stark im unteren Körper, der kann Tackles aufnehmen, der lässt sich nicht auf die Seite schieben von denen, lässt sich nicht aus der Balance bringen, der kann alles, der tut die Edge setten, ist wie gesagt ein A-plus Run-Defender. Im Pass-Rush kann er noch ein bisschen, kann er noch zulegen, definitiv. Vor allem, da finde ich, hat er jetzt nicht so viel Moves drauf. Also da könnte ein bisschen mehr kommen. Aber er macht es schon unglaublich gut durch seine schiere Power. Und ja, also er hat ja angeblich 272 Pfund gehabt, wie er gespielt hat. Ich habe ihn dann auf dem Pro-Day gesehen und da sind mir dann schon die Augen rausgefallen. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil der extrem gerippt war und sah super aus. Und deswegen, so wie du schon gesagt hast, 260, 262 oder was du gesagt hast, ist er jetzt, glaube ich, dann wirklich gemessen worden. Wäre für mich ein absoluter Traumspieler. Das Schöne ist, er hat viel aus dem Dreipunktstand gespielt, wo er wirklich gut ist. Ich finde aber, die meiste Explosivität hat er aus dem Zweipunktstand. Hat er nicht so oft gespielt, aber wenn er aus dem Zweipunktstand gespielt hat, fand ich den Pass Rush am besten, weil er extrem schnell aus seinem Get-Off kam. Das, was, also wo ich jetzt extrem nachschaue, ist Explosivität und der Get-Off, also der erste Schritt. Da gewinnt man halt meistens dann schon alles. Ja, also rundum würde ich sagen, der Spieler, wenn wir den kriegen sollten, dann haben wir uns, ja, wie sagt man so, schon mal im Schlaf beschissen. Ja. Wäre unglaublich, hat einen wahnsinns Freecone-Drill mal hingelegt, den es auf Video gibt, wo angeblich mit 6,5 gestoppt worden ist. Wäre unglaublich schnell, also da wäre, ich glaube, der schnellste, den er je gemessen worden ist, was Edge-Rusher angeht. Hat eine wahnsinns 40-Yards-Zeit hingelegt, wobei man da aufpassen muss bei den Pro-Days, die sind irgendwie dieses Jahr alle sehr schnell gerannt. Aber für sein Gewicht angeblich eine 4,54. Und 36 Mal Bankdrücken gemacht, also unglaublich, das ist ein Kraftpaket. Ja, selten so gesehen. Trotz allem hat, klar, er muss noch einiges lernen. Wie gesagt, die Pass-Rush-Moves sind noch nicht ganz so gut. Was ganz witzig ist, war auch bei, ich weiß nicht, Bruce Fieldman sagt ja wahrscheinlich nichts. Das ist von Athletic, nee. ein Reporter, der macht jedes Jahr eine College-Football-Freak-List. Da war auch zum Beispiel Myles Garrett die Nummer 1 schon mal. Und da war dieses Jahr auch Quiddy Pay auf Nummer 1. Und ja, das sieht man dem auch wirklich an. Es ist ein unglaublich guter Spieler. Was ich jetzt noch interessant fand, er hat nur 4 Spiele gemacht. Also Michigan hat ja sehr wenig Spiele dieses Jahr gehabt. Es waren nur 4. Aber du hast 16 Harris vorgelesen gehabt, richtig?
Ja.
Ja. Also das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. 16 Harris in 4 Spielen, das ist extrem viel. Also auch wenn die Sack-Production jetzt vielleicht nicht so hoch war, aber die Harris sind extrem.
Ja gut, und neben den Harris waren ja auch noch 4 Hits und 2 Sacks. Also insgesamt hat er den gegnerischen Quarterback 22 Mal in 4 Spielen unter Druck gesetzt.
Genau, also unglaublich. Da lässt sich auch was ganz Wichtiges, was oft, ich weiß nicht, also da lässt sich von keinem Tight End blocken. Ne? Das gibt's ja auch immerhin wieder mal, was ja eigentlich nicht passieren sollte, aber das gibt's. Also, ja, also ein rundum Top-Spieler, Team-Captain. Ja, und ich denke mal, wir werden guten Informationsfluss bekommen aufgrund der Connection, die wir da zu Michigan haben. Ja, wäre für mich neben jemand anders noch eigentlich so der Traumspieler an der Position.
Jetzt kann ich natürlich raten, wer der nächste Traumspieler ist. Ich würde sagen, ja, die Spiele haben, ja, die Trikots sind vielleicht die gleichen. Reden wir von Penn State, Jason Owe?
Nein, bin ich nicht dabei. Weil, also nee. Jason Owe, nee, ist er nicht. Wobei man sagen muss, du gehst jetzt vielleicht eher so, okay, wer ist in Reichweite oder auch nicht. Für mich wäre mein zweiter, oder das heißt, oder auch erster, die kann man eigentlich austauschen miteinander, wäre tatsächlich Jalen Phillips. von Miami.
Oh, okay, okay.
Hat ein Riesenproblem und das werden nur die Ravens und alle anderen wissen, das ist seine Medicals. Die sind durchaus problematisch, also der hat schon Knieverletzungen gehabt, der hat Enkelverletzungen, Wristverletzungen, Concussions, deswegen hat er auch mal retired vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, da hat er tatsächlich ein Jahr aufgehört und dann kam er wieder und jetzt zur 2020-Saison und ich denke mal, das ist ein Problem, das wir jetzt nicht lösen können. Ansonsten von den reinen Pass-Rush-Moves ist er der beste Pass-Rusher für mich im ganzen Draft, von den reinen Pass-Rush-Moves, weil der kann alles, der hat Wahnsinnskonto, der hat die guten Pass-Rush-Moves, der hat eine gute Leverage, hat einen geilen Motor, also ne, diesen Hustle-Motor, wo wir immer so oft sagen, wo eigentlich wichtig ist bei einem Pass-Rusher auch. Das hat er alles, hat dieses Jahr gut gegen den Run gespielt. Er hat einen super ersten Step, ist bendy, also kann man alles checken, alles abhaken. Rein vom Pass-Rush-Talent würde ich sagen, ist es der beste Pass-Rusher. Wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, wird es schwierig. Weil ich tatsächlich denke, dass das Quiddy Pay lässt sich auf alle Fälle nicht von Tag 1 nicht zur Seite schieben. Da habe ich mit anderen Spielern zum Beispiel eher Probleme, auch gerade mit Jason Ovey, da glaube ich, der hätte mit den guten Tackles, wird er im ersten Jahr Probleme haben. Und da bin ich mir jetzt sicher, hat Quiddy Pay nicht. Und bei der Jane Phillips würde ich jetzt sagen, wird er auch nicht haben. Auch er weiß, wie er die Edge zu setten hat. Also die zwei wären für mich so die Traumspieler, vorausgesetzt beim Jalen Phillips ist die Medicals kein Problem.
Ja, du hast gesagt, die Medicals ein sehr großes Problem bei ihm. Muss man natürlich jetzt ein bisschen schauen. Die Information hast du natürlich nicht. Aber seine Stats im Jahr 2020 sehen ja super aus.
Unfassbar,
gut, ja. In 10 Spielen. 9 Sacks, 4 Hits, 29 Carries. Wenn man jetzt mal vergleicht mit einem Quiddy Pay, dann sieht das rein von den Stats ja deutlich besser aus. Aber ja, gerade so die Ravens sind ja eine Franchise, die nimmt dann lieber den sicheren Pick, der vielleicht dann nicht ganz so viel Upside hat, sag ich jetzt mal, wie in Jalen Phillips.
Genau.
Aber da weißt du dann, was du bekommst.
Vor allem ist es wieder eine Scheme-Geschichte, ne? Ich meine, bei Quiddy Pay muss ich dir ganz ehrlich sagen, da müsste man überlegen, ob man dann Tyus Bowser doch auch wieder auf den Edge setzt vielleicht. Weil ich glaube, dass Quiddy Pay tatsächlich ein besserer Sam sogar wäre. Weil er einfach unglaublich viel Kraft hat.
Ja.
Aber gut. Kann Ziel, wie gesagt, er kann auch bestimmt droppen, das hat er jetzt fast gar nicht gemacht. Aber rein vom Edge-Setting her ist er wirklich unglaublich. Also gut.
Ja.
Aber
das ist. Also, das ist wie ich schon sagte, du hast jetzt in dem einen Mock-Draft Quiddy Pay bei den Panthers an der 8 gesehen, in einem anderen Mock-Draft, den der Matt Wise von Bleacher Report, glaube ich, ist das. Macht er für die Ravens. Der hat den an die 27 gehabt. Im Simulator noch, bei PFF.
Genau, also, es ist jetzt schon öfters tatsächlich an 27 zu uns gekommen. Also, ja, könnte natürlich sein. Wie gesagt, ihn an 27 oder auch Jalen Phillips wäre gar kein Thema. Alle anderen, muss ich sagen, ja, kann man machen, sicherlich. Da kommen wir jetzt vielleicht noch drauf. Aber ja, da wird es interessanter, vielleicht auch ein paar Plätze zurück zu traden eventuell.
Genau, also das sind so ja zwei Spieler, die man auf jeden Fall nehmen kann. Einen weiteren Spieler, den man gerne dort sieht, ist Jason Away. Wir hatten eben über ihn gesprochen. Wie ich schon sagte, kommt von der Penn State University, kommt aus einem ja keinem schlechten Jahr. Wenn man jetzt so rein auf die Stats guckt, kommt er aus einem ultra schlechten Jahr.
Schlechten Jahr.
Um genau. Als Pass-Rusher in die NFL zu gehen. Also hat in 7 Spielen keinen Sack gehabt, nur 5 Hits und 15 Hurries. Also es liest sich natürlich sehr, sehr schlecht. Aber wenn man sich sein Tape anguckt, fand ich, hat man da schon deutlich mehr gesehen. Ich habe es immer so ein bisschen mit verglichen mit Yannick Ngakoue. Der wurde ja auch immer viel kritisiert dafür, dass er letztendlich den Sack nicht hat. Aber er hat halt die Pocket bewegt. Also er ist, ne, er war immer in der Nähe des Quarterbacks. Er hat ihn unter Druck gesetzt. Aber letztendlich fehlten die Stats. Und als ich ihn gesehen habe, ja, muss ich mich so ein bisschen daran zurückerinnern, dass er einfach, wenn er durchkommt, dann halt ja, dieser letzte Schritt einfach immer gefehlt hat.
Genau, also der tut die Pocket bewegen, wie du schon sagtest. Er bringt auf alle Fälle den Quarterback immer dazu, sich zu bewegen. Er wird nicht stehen bleiben können, genauso wie bei Yannick Ngakoue. Das ist dasselbe Schema eigentlich. Das Problem ist, wie gesagt, die Production ist natürlich nicht so toll. Und jetzt ist halt die Frage, ja, wie arg wir dann wirklich auf die Production schauen werden. Oder besser gesagt, die Ravens, das ist dann ihre Entscheidung. Der Pad-Level ist manchmal etwas hoch, habe ich mir notiert gehabt. Ist nicht super bendy, das ist er nicht. Ist inkonstant, aber ist auch ein wahnsinniger Athlet. Unglaublich schnell, hat einen super Pro-Day auch gehabt, super Zeiten gehabt, ist explosiv, hat einen guten Motor. Gegen den Run ist er auch sehr gut. Ich meine, das ist ja was, wo wir auch gern drauf schauen, ne, wie man gegen den Run spielt. Ja, braucht auf alle Fälle auch etwas Zeit, wie gesagt. Kann vielleicht ein paar Highlight-Plays setzen, aber das wird kein konstanter Spieler im ersten Jahr sein, also definitiv nicht. Und der wird mir momentan ein bisschen zu arg hochgehypt, und zwar gerade wegen seinem Pro-Day halt. Also ich habe mir auch schon auf 18 gesehen und so, also das ist absolut nicht wert. Also das ist absolut frühestens Ende Runde 1, Anfang Runde 2 eigentlich so vom reinen Tape und vom Talent her. Also höher ist es eigentlich nicht, aber... Ja, du weißt ja, wie manche NFL-Teams das anders sehen können. Deswegen, ja, also er wird momentan, find ich, zu hoch gehandelt.
Ja, spannend. Wie gesagt, also ich seh bei ihm definitiv die Anlagen. Ja, du sagst jetzt, das Ende Runde 1, Anfang Runde 2. Wenn die Ravens sich jetzt, ich sag jetzt mal, in ihn verliebt haben, dann ist das definitiv ein Spieler, den du dann an der 27 nehmen solltest. Weil du wirst ihn dann in der zweiten Runde definitiv nicht mehr kriegen.
Genau.
Ich fand ihn okay.
Genau, okay. Mehr ist es noch nicht. Es ist okay. Ist vielleicht für den ersten Runden-Pick ein bisschen zu wenig, würde ich sagen, ne? Wenn du sagst, er ist okay. Man genau. Denkt ja eigentlich so, ja, erste Runde will ich vielleicht doch ein bisschen so, ne? Eigentlich sollte er auf dem Feld stehen und doch so ein bisschen Impact haben. Klar, wir sind weit hinten, Ende erste Runde, ne? Das ist wieder was anderes, wenn man in der Mitte ist. Aber trotzdem würde ich sagen, es ist eigentlich zu wenig. Aber so. Du hast da, wenn ich ganz kurz, du hast jetzt ein super Beispiel gebracht, jetzt ist es mir bloß gleich wieder entfallen. Was hattest du jetzt gerade gesagt gehabt? Irgendwas wollte ich noch anfügen. Na, ist mir jetzt entfallen, muss ich mir nochmal überlegen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt er rum. Ich würde jetzt auf den letzten Spieler gehen, den man immer wieder bei den Mocs in der ersten Runde bei den Ravens sieht. Und das ist der Edge-Spieler von Georgia, Aziz Ojulari.
Ojulari.
Ja, Ojulari.
Aziz Ojulari.
Ja. Ist 6'2 groß, 249 Pounds. Auch hier, weil wir es jetzt bei den anderen gemacht haben, natürlich auch mal kurz die Stats. Hat in 10 Spielen 9 Sacks, 20 Hurries, 8 Hits. Also die Stats lesen sich ganz gut. Ja, vielleicht fängst du wieder an, über Ojulari zu sprechen.
Ojulari, okay. Ja, also der Körperbau ist natürlich cool, hat lange Arme. Ist auf den ersten 10 Yards, sag ich mal, sehr schnell. Die ersten Steps sind eigentlich gut. Was nur ist, er ist nicht wirklich konstant und ist für mich eigentlich dieser typische Third Down Situational Pass Rusher. Also wie ich ihn angeschaut habe, da habe ich jetzt zum Beispiel viel Ngakoue drin gesehen. Ich finde, die ähneln sich nur vermutlich, also ich gehe davon aus, dass er sie etwas stärker ist wie Yannick. Zumindest geben das seine Daten, die er so hinlegt, her. Nur wenn er wirklich gewinnt, und das tut er, hat er oft, also er hat oft seine One-on-One-Battles gewonnen an der Line of Scrimmage, aber meistens war das immer dasselbe. Also er nimmt einen langen Arm, also Long-Arm, ne, sagt man ja normalerweise, attackiert die Außenhand mit dem Schlag und macht einen Swipe-Move und dann ist er eigentlich vorbei. Ne? Das ist eigentlich so ähnlich wie Jannik letzten Endes. Und wenn er, also den gewinnt er meistens und da, deswegen kriegt er auch so viele Sacks und auch einen guten guten Druck auf den Quarterback hin. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, ich finde, er spielt nicht so sonderlich gut gegen den Run. Das sehen aber viele auch anders. Also das ist jetzt wirklich eine persönliche Sache. Also ich finde, mir hat vieles nicht gefallen. Hat sich auch von Tight Ends blocken lassen, hat dann die Übersicht verloren beim Laufspiel. Und wie gesagt, wenn ich dann einen Tight End wirklich wegblocken kann zur Seite, ist das eigentlich nie so wirklich schön. Und ist für mich halt auch der typische Rotation-Player im ersten Jahr definitiv. Und ja, es ist für mich, jetzt ist es für mich so zu einseitig, er ist mir zu spezialisiert auf dieses Third Down eigentlich. Für mich.
Aber wäre es eine Option, den an 27 zu nehmen, dann ihn für die Passing-Situation einzubringen und für die Short-Situation per Nolan McPhee, dass sie so rotieren, oder auch Jalen Ferguson, den darfst du natürlich auch nicht vergessen.
Genau.
Dass er dann mit denen rotiert, quasi, dass er dir 1:1 die Rolle von Ngakoue übernimmt.
Ja. Würde so funktionieren. Deswegen sind es auch genau die drei, also die drei Spieler, wo wir jetzt genannt haben, Quiddy Pay, Cesar Jolari und Jason Ove, wo rumgeschoben werden in den ersten zehn Plätzen, sag ich mal, weil du sie unglaublich vielseitig einsetzen kannst. Und auch wir können sagen, wir können Quiddy Pay einsetzen, wir können aber auch genauso gut Cesar Jolari einsetzen. Und das ist unser Vorteil, wo wir sogar haben, dass wir so vielseitige Spielertypen einsetzen können. Das ist das schöne Vorteil an unserer Hybrid-Defense und vor allem liegt natürlich am Martindale viel. Deswegen haben wir da tatsächlich mehr Auswahl.
Ja, das klingt doch gut.
Allerdings muss ich sagen, man sollte sich wirklich überlegen, was man in der ersten Runde draftet. Also sollte nicht noch irgendwie ein Top-Safety auf dem Board sein, was passieren kann, dass wirklich eigentlich der mitbeste Safety eventuell sehr tief fällt. Da muss man sich das sicherlich nochmal überlegen. Ansonsten würde ich tatsächlich in der ersten Runde wirklich den Edge nehmen, weil der Run auf die Edge-Player, wenn er losgegangen ist, wird sehr schnell sein. Und ich denke mal, die ersten 10 Spieler werden dann unglaublich schnell weggehen. Und ich denke, dass wir schon in Runde 2, da wo wir draften, schon nicht mehr so viel Edge-Auswahl haben werden. Erst dann wieder dritte, vierte Runde wieder. Und dann sind wir wieder im gleichen Problem. Das sind eigentlich die Spieler, wo du sagen kannst, naja, die brauchen 1, 2 Jahre, 3 Jahre manchmal, bis sie wirklich wieder einen Impact haben. Und ich glaube, wir haben halt eben das Problem, dass wir diesen Need zu arg haben momentan. Und deswegen würde ich ganz klar in Runde 1 versuchen, einen Edge-Rusher zu bekommen. Natürlich nur, der es dann auch wert ist.
Ja, jetzt müssen wir natürlich mit dem pessimistischen Fall davon ausgehen, dass wir in der Runde 1 keinen Edge-Rusher bekommen haben und sitzen jetzt in der zweiten Runde da mit einem Safety oder einem Wide Receiver, den wir bekommen haben. Jetzt ist natürlich der Need immer noch auf Edge da. Da gibt es natürlich dann auch 2, 3 Spieler, die in Frage kommen können. Vielleicht sprechen wir auch nicht so ganz ausführlich wie eben über die. Aber ja, ich finde, zumindest erwähnt sollten sie werden. Das ist einmal von den Texas Longhorns. Jetzt bin ich in der Zeile. Joseph Osai. Mhm. Genau, Joseph Osai, der da auf jeden Fall in Frage kommen könnte. Hat 2020 mit 7 Sacks, 9 Hits und 17 Hurries in leider, wie wir schon gesagt haben, verkürzten Saison produzieren können. Ist 6'4 groß, 256 Pounds und wie ich ja schon sagte, kommt von der Texas University. Also Level of Competition war okay. Wäre das ein Spieler, den du in der zweiten Runde nehmen würdest?
Ja. Den würde ich nehmen. Die Frage ist bloß, ob er noch da sein wird. Weil er auch, jetzt einen relativ späten Hype bekommen hat auch. auch nochmal durch den Pro Day, weil er ist ein unglaublicher Athlet. Witzigerweise war sein Tape das erste, was ich gesehen hatte. Und ich war erstmal so, wow, beziehungsweise ich schaue eigentlich erstmal die Highlights so an und dann mache ich schon meinen Ersteindruck über so einen Spieler, macht es da wow oder ist gut oder okay. Und dann gehe ich erst in die Tapes rein. Und bei ihm habe ich gedacht so, wow, okay, alles klar, Wahnsinn. Das Witzige ist jetzt eigentlich, er ist überhaupt noch nicht fertig ausgebildet, ne? Also der braucht eigentlich auch noch wirklich Zeit, hat nur ein Jahr als Edge-Spieler jetzt hinter sich, hat 3 Jahre davor eigentlich als Off-Ball-Linebacker gespielt und jetzt erst im 4. Jahr ist er dann letztlich auf die Edge gewechselt. Hat er auch guten Erfolg dieses Jahr gehabt, hat aber auch ganz oft, ganz schwer aufs Maul bekommen vom Tackle, also die richtig guten Tackles haben ihn wirklich sehr oft gestellt. Er hat einen super ersten Schritt auch, Wahnsinns Get-Off. Und was ich ganz arg bei dem Spieler schätze, ist der Motor. Und das ist mit Abstand der beste Motor, den ich dieses Jahr gesehen habe und auch die letzten Jahre. Das ist so der Wahnsinn. Also da gibt es Szenen, ja, da kommt ein Screen, er steht auf der anderen Seite und der läuft dem Spieler wirklich 20, 30 Yards, siehst du den hinterherrennen und macht dann den Tackle. Obwohl er von der ganz anderen Seite kommt. Und das ist was, das kann man auch keinem Spieler beibringen oder ne, das musst du einfach intus haben, dass du so den Willen hast, so lange hinterher zu rennen und dann noch den Tackle zu setzen. Also man sieht oft bei Edge-Rushern dann, die hören dann nach 5 oder 8 Yards, 10 Yards aufhören, hören die auf zu laufen. Ne? Die sehen, der Running Back ist weg, machen soll noch die hinten dann machen. Und der Typ läuft wirklich übers ganze Feld und setzt noch den Tackle. Also das ist definitiv, kannst du den, wenn du nicht sagst, du willst ein bisschen Zeit geben, willst nicht so oft einsetzen oder kannst noch nicht so oft einsetzen, weil er von den Tacklen halt gefressen wird in der NFL, auf NFL-Niveau, du kannst ihn definitiv konstant als Special-Team-Spieler spielen lassen und weißt, der wird einige richtig übel umhaulzen. Also hundertprozentig. Der hat ganz klar die Special-Teams-Attribute. Und natürlich durch mit 1-2 Jahre guten Coaching noch, kann aus dem richtig, ein richtig guter Spieler werden.
Ja. Ich finde, damit hast du alles gesagt. Ich muss fairerweise auch hierzu sagen, ich bin nicht so tief in der Materie drin wie du. Dementsprechend möchte ich da jetzt auch keine falsche Wahrnehmung von mir teilen. Deswegen heute eher so die Moderationsperspektive. Welchen Spieler ich tatsächlich sehr spannend fand, nachdem ich dann geguckt habe, wer überhaupt als Edge-Spieler in die Klasse gegangen ist. Und bei PFF hat man das dann so, dass sie dann so ein NFL-Player-Comparison machen. Mhm. Und bei Joe Tyron von Washington steht als NFL-Player-Comparison Jalen Ferguson. Hat 2020 nicht gespielt. Glaube, er hat ein Opt-out gewählt.
Ja.
Hat ein Opt-out gewählt. Sieht man aber auch immer häufiger in den Top 50 auf den Big Boards. Wie siehst du das?
Ja, tatsächlich. Also sein Tape von 2019 ist gut. Hat einen guten Bullrush. Ne? Das ist wie Jalen Ferguson. Das war eigentlich auch sein To-Go-Move auf dem College schon, der Bullrush eigentlich. Ist ein guter Athlet, hat einen guten Get-Off, hat auch einen High Motor. Hat mir auch gut gefallen. Bloß, ich sag auch, ich habe dieses Problem mit diesem Opt-out. Also nicht an der Tatsache, dass die Spieler das wählen, das ist ja jedem sein freies Recht gewesen. Aber ich habe halt einfach, ja, ich habe kein 2020-Band und ich weiß auch nicht, wie der Spieler sich weiterentwickelt hat oder zum Schlechten entwickelt hat. Das ist ja alles möglich. Deswegen tue ich mich da immer da ein bisschen schwer bei solchen Spielern, die ein Opt-out gezogen haben. Die habe ich mir auch wirklich nicht so 100% ewig dann angeschaut. Aber es ist, wie gesagt, sein 2019er-Band. Ist definitiv interessant und ich habe ihn auch schon tatsächlich in der ersten Runde auf manchen Boards gesehen.
Ja, auch hier nochmal ganz kurz, 6'5 groß, 259 Pounds, hat 2019, wie gesagt, 2020 ausgesetzt, 2019 9 Sacks, 4 Hits, 28 Hurries. Du sagtest, man hat ihn schon in der ersten Runde gesehen, es ist wie auf bei allen Edge-Spielern. Genau. Die einen haben den hoch, die anderen haben den niedrig. PFF hat ihn zum Beispiel in der Runde 3. Jetzt so rein vom 2019er Tape, könntest du dir den bei den Ravens vorstellen? Als Zweitrunden-Pick?
Ja, also es ist, wie gesagt, er hat schon ja eine starke Ähnlichkeit mit Jalen Ferguson. Also ja, ich weiß nicht, ja, es würde schon funktionieren, sicherlich, aber es wäre jetzt, glaube ich, nicht irgendwie ein Pick, wo ich jetzt irgendwie jetzt mega ausrasten würde oder sagen würde, also da würde ich wirklich sagen, so, jetzt schau mal, was da kommt. Aber es ist halt immer die Frage, wie gesagt, nach was man halt eben schaut und nach was die Ravens dann schauen werden. Ich glaube, wo wir uns einig sind, ich glaube, das wirst du nicht anders sehen, ist es auf alle Fälle, dass es nach Möglichkeiten Edge-Spieler sein sollte, weil es flacht danach einfach unglaublich schnell ab und dann, ja, mit dem Need, wo wir haben, wird es halt dann einfach schwierig.
Ja, vielleicht noch ein Spieler für Tag 2. Ist natürlich dann die Frage, ob er dann da hinten, wo wir picken werden, noch dran ist. Ist von Oklahoma Ronnie Perkins. 6'2 groß, 253 Pounds. 2020 bei 6 Spielen, 3 Sacks, 10 Hits und 19 Hurries. Ja, vielleicht startest du wieder direkt. Stellst mal kurz Ronnie Perkins vor. Wo sind da seine Bedenken und würdest du den in der zweiten Runde nehmen?
Da muss ich jetzt tatsächlich passen, weil Ronnie Perkins habe ich mir. Ich habe mal kurz reingeschaut und dann nicht weiter. Es ist für mich der absolut typische 4-3 Defense End. Und wenn du solche Attribute also wenn ich solche Attribute sehe vom Ersteindruck von dem Spieler meistens, dann schaue ich da nicht mehr so lange hin. Also, ja, der ist beweglich und schnell, das ist er. Aber der wird, ich denke mal, nicht eine Sekunde irgendwie in eine Pass-Coverage droppen können. Dafür ist sein Timing und das alles noch nicht ausreichend, würde ich sagen. Ja, der ist einfach kein 3-4-Outside-Linebacker. Das sehe ich ihn einfach nicht. In der kurzen Zeit, wo ich ihn wirklich nur überflogen habe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist für mich ein typischer 4-3-Defense-End.
Ja, das ist auch eine gute Aussage. Dementsprechend keiner für die Ravens. Gibt es denn von dir noch Spieler, wo du sagen würdest, hier, den sollte man als Ravens-Fan sich zumindest mal die Highlights angucken oder ja, in den späteren Runden die Augen
Ja.
aufbehalten? Ja, hast du da noch welche?
Das ist die Frage, wie tief es dann wirklich letzten Endes geht für die Spieler. Also ein Jordan Smith von UAB ist noch sehr interessant. Den gebe ich jetzt einfach mal so mit rein. Ist 6'6, der ist extrem groß, bewegt sich aber super schnell und flüssig für seine Größe. Das ist jetzt, was mir bei Gregory Rousseau eben nicht gefallen hat. Das ist genau der Unterschied. Hat allerdings auch viel Probleme gehabt. Was schön ist, ist die Lateral Quickness. Die ist wirklich gut bei ihm auch schon. Also das ist ein sehr interessanter Spieler noch. Kann auch wunderbar einen 3-4-Outside-Linebacker spielen. Wie tief der dann letzten Endes wirklich fällt, das ist dann fraglich. Welcher Spieler noch interessant ist, wo man auch immer wieder momentan ein bisschen mehr hört, ist
Wobei
Carlos.
bei Jordan Smith, wenn ich da kurz mal einhaken darf, da muss man natürlich auch mal so ein bisschen Level of Competition
Das ist richtig.
ja, berücksichtigen.
Absolut.
Gerade gegen Miami ja nicht so ein gutes Spiel gehabt. Aber vielleicht auch einfach zur Vollständigkeit halber mal kurz die Stats. Bei 466 Snaps hat er 5 Sacks, 16 Hits und 29 Hurries geschafft. Also ja, hat dem Spiel meistens immer seinen Stempel draufgetan. PFF hat ihn 2019 bei einer Overall Grade von 92,0 und 2020 bei einer 85er gemacht. Aber wie gesagt, ich habe die Spieler wenig gesehen, dementsprechend kann ich dazu jetzt nichts sagen. Ist auf jeden Fall ein Day 3 Prospect.
Genau, also ich würde auch sagen, vierte Runde ist das absolut in Ordnung. Ist natürlich auch ein Projekt wieder, ne? Da sind wir wieder beim Projekt. Aber mit den Viertrunden-Projekten hatten wir bisher eigentlich sehr oft Glück, ne? Also hier ist Darius Smith, der letzte eigentlich, sage ich mal,
Ja, für
wo
Judon.
Matthew Judon war Fünftrunden-Pick, ja, genau. Also deswegen, da muss man mal schauen. Also wir können ja wirklich auch ja, späte Tag 3 Talente entwickeln. Allerdings, wie gesagt, ich sehe halt dieses Need momentan dieses Jahr einfach zu stark, als dass ich da jetzt sag, ich verlasse mich da wirklich hin drauf. Vielleicht tun wir ja auch zwei Draften, das kann ja auch gut sein, ne? Einen weit oben, erster Tag und dann nochmal Runde 4, Runde 5, Runde 6. kann ja alles möglich sein. Da kommen dann wahrscheinlich diese Namen eher dann, werden dann da auftauchen.
Ja, aber du wolltest noch einen sagen.
Genau, also Carlos Basham. Der interessiert mich eigentlich, der erinnert mich ein bisschen, wie auch übrigens Quiddy Pay, an Terrell Suggs. Und gerade bei Carlos Basham ist es so, das ist eigentlich so dieser typische, ja, der obertypische 4-3 Defense End. Der könnte fast in der 3-4 schon auch als Defense End spielen, weil er unglaubliche Maße hat. Er hat ihn jetzt mit 280 Pfund.
6-3, 274, genau.
274, er ist ein, wenn man dann auf Tape schaut, ist unglaubliches, ja, Kraftpaket, also unglaublich, der steht wirklich an dem Weg. Ist jetzt nicht der super Pass-Rush-Experte bisher gewesen. Da kann er sicherlich nur eine ganze Menge lernen. Hat auch mit Sicherheit ein bisschen zu viel schlechtes Körperfett dran, will ich jetzt mal sagen. Aber so, der erinnert mich einfach nur an Terrell Suggs, wie er damals kam. Der war ja auch, ich glaube, bei 275 Pfund oder sowas. Und hat auch jeder gesagt, was wollen die Ravens damit? 3-4 Outside Linebacker und ja, die Geschichte ist bekannt. Wir mögen auch, sag ich mal, die größeren Klötze eben an der Outside stehen. Ne? Also auch gerade Darius Smith war ein schwerer Spieler. Wie gesagt, Matt Judon ist ein schwerer Spieler gewesen. Eigentlich nicht diese typischen 3-4 Outside-Linebacker. Aber da gehen wir halt eben einen anderen Weg. Deswegen könnte der auch interessant sein. Aber der wird wahrscheinlich, ich vermute mal, irgendwie zweite, dritte Runde, vielleicht sogar schon zweite Runde gehen.
Ja. Hat ein solides Jahr gehabt. Bei 402 Snaps, 5 Sacks, 4 Hits, 16 Hurries. Aber wie du schon sagtest, 6-3 groß, 274. Wirkt alles sehr auf 4-3 End. Dementsprechend genau. War das auch ein Spieler, den ich im Vorhinein einfach ausgeklammert habe, genau, weil ich ganz genau gedacht habe, das wird nicht der Spielertyp, den die Ravens suchen werden. Und es sich ja nicht auch lohnt, den vorzustellen. Weil ich denke, da gibt es dann auch andere Podcasts, Saturday Kickoff natürlich oder auch Downset Talk, die das jetzt bald machen werden. Die genau. Werden die Spieler dann dementsprechend auch vorstellen. Hier soll es ja wirklich dann sein, inwiefern der Spieler für die Ravens relevant ist. Ja, wenn du keine Spieler mehr hast, über die du sprechen möchtest, würde ich die Folge hier abschließen.
Jo.
Jo, das klingt super.
Ja, dann, ja, also wie gesagt, ich bin, um nochmal kurz das Resümee, ich meine, sag du mir es, wenn du es anders siehst, wie gesagt, Edge für mich das To-Go in der ersten Runde. Ich weiß, viele Ravens-Fans wünschen sich eigentlich einen Wide Receiver, schon wieder mal in der ersten Runde. Gut, wir wissen nicht, wie das Board fällt, aber ich glaube, dass wir einen qualitativ hochwertigeren Edge-Spieler oder alternativ Safety an der Position bekommen werden, sollten wir nicht raustraden oder zurücktraden, als dass das der Fall bei einem Wide Receiver wäre. Korrigier mich, wenn ich das falsch sehe.
Ich bin da, also es wäre jetzt natürlich eine spannende Diskussion, weil ich das ein bisschen, ja. Du hast eben am Anfang der Folge gesagt, hier Justin Houston ist da und er wird vor dem 3. Mai definitiv nicht unterschreiben, weil die Ravens den Cop-Pick nicht verlieren wollen, was natürlich super verständlich ist, aber du gehst halt mit so einem mega doll Need in den Draft rein, nur weil du den Spieler nicht signst, wegen einer Cop-Pick-Regel. Ja. Finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich hätte, ne, wenn er heute, also wir nehmen am Dienstag auf, heute ist er in Baltimore, wenn du ihm einen Vertrag geben kannst, dann gib ihm einen Vertrag, dann ist dein Need, wie jetzt zum Beispiel weg. Bei Sammy Watkins, er ist nicht weg, aber, ja, aber es ist, er ist nicht mehr so groß.
Du, man kann damit
leben. Du musst an der 27 jetzt nicht abwägen, gehe ich jetzt, ich sag jetzt einfach mal Creed Humphrey, Center, ne, der vielleicht zu dem Zeitpunkt der beste Spieler auf dem Board ist.
Genau.
Nehme ich den anstatt einen...
Ja, den viertbesten Edge-Rusher zum Beispiel.
Genau, den viertbesten Edge-Rusher, weil ich diesen Edge-Rusher nehmen muss.
Genau.
Weil wir keinen Edge-Rusher im Kader haben. Und das finde ich super, super schwer.
Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann, absolut. Dass du Spieler übergehst oder übergehen musst, weil du eben diesen dringenden Need hast. Das ist auch nicht der Ravens-Way, deswegen, ja, lass uns mal dahingestellt sein. Vielleicht täuschen wir uns alle und Sie machen es trotzdem, aber ich kann es mir nicht. Wir sind so Picks verliebt. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, wie gesagt, ich bin da auch ganz bei dir. Die Ravens haben es häufig gemacht mit der Comp-Pick-Regel. Aber ich finde es, also, ich würde mir wünschen, dass, wenn Justin Houston einen guten Tag hat oder einen guten Wizard hat, dass sie ihn direkt verpflichten, weil dann gehst du in den Draft, hast all deine Needs zumindest schon mal mit Veteranen befüllt und kannst jetzt dahinter in Runde 2, in Runde 3, in Runde 4 zumindest Spieler
Rotationsspieler holen.
Mhm. Genau. Draften, die dich dann vielleicht mal in zwei, drei Situationen weiterhelfen, die aber vor allen Dingen noch lernen können, die Zeit bekommen.
So ist es. Also besser kann man es gar nicht sagen, ja.
Mhm. Ja, und dementsprechend, wie gesagt, da würde ich dann auch den Viertrunden-Pick, also wir haben ja im Moment zwei in Aussicht, einen für Ngakoue und einen für Matthew Judon, dann würde ich den einen tatsächlich lieber aufgeben und dann Justin Houston als safe Option haben, als zu sagen, komm, wir haben zwei Viertrunden-Picks und gucken, wer am 3. Mai noch überhaupt da ist. Also ich meine, auch ein Jadeveon Clowney ist ja in Gespräch mit Baltimore. Beziehungsweise wird gesagt, dass die Möglichkeit bestände, dass die Ravens Interesse haben. Ist ja auch heute nochmal in Cleveland zum zweiten Mal. Vielleicht unterschreibt er da heute einen Vertrag. Und dann wird es ja auch relativ dünn. Dann hast du ja auch nicht mehr so viele Möglichkeiten als Veteran. Und dann müsstest du traden. Ja, wie gesagt, mir würde es besser gefallen. Oder ich hätte weniger Bauchschmerzen im Draft, wenn wir vorher schon Justin Houston verpflichtet haben. Oder
Melvin Ingram.
Genau.
Also die zwei sind im Prinzip, die zwei sind momentan da. Letzten Endes die, wo noch interessant werden, wo wirklich gestandene Veteranen sind, die uns gut helfen würden. Auch wenn sie nicht Vollzeit spielen, ganz klar, das wäre auch wieder Rotation. Aber es macht natürlich die ganze Sache einfacher, weil wenn ich dann sage, ich hole im zweiten oder dritten Tag noch ebenfalls einen Rotationsspieler, dann habe ich so viele Rotationsspieler, wo ich sage, okay, ich kann damit umgehen. Anstatt, dass ich halt immer diesen einen und der muss halt dann irgendwie um zwei oder three downs ständig spielen. Aber da muss ich halt wissen, was ich bekomme. Genau. Und das weiß man ja nie. Also selbst, ne, gerade auch Ende erster Runde, das kann immer voll in die Hosen gehen.
Auf jeden Fall.
Genau.
Aber letztes Jahr hatten wir Glück mit Patrick Queen.
Genau. Also ich finde auch, der hat zwar für sein, wo wir ihn geholt haben, und er hat gut genug gespielt und ich glaube, dass er einen riesen Step jetzt noch machen wird. Also das passt. Ja, ich meine, wie gesagt, ich sehe immer diesen Wide Receiver. Ich meine, da bist du jetzt wieder viel mehr drin, wie ich bei den Wide Receivern, aber ich denke halt, dass die wirklich guten halt, oder die wo wir es suchen könnten, beziehungsweise ja, das ist wie bei den Edge Rushern eigentlich, was für einen suchst du noch wirklich jetzt, nachdem du Sammy Watkins hast, ne, klar sage ich nochmal auch diesen typischen X-Receiver, aber ich glaube, wie gesagt, den gibt es dann vielleicht doch nochmal eher an Tag 2, 3, dass du doch nochmal einen Spezialisten dafür kriegst, anstatt dieses Jahr im Edge, auch wenn die Edge-Klasse tief ist.
Ja. Ich finde, damit haben wir es gut abgeschlossen. Und in diesem Sinne kann ich euch sagen, in der nächsten Folge wird es wieder einen Gast geben. Ein Kollege, den ich sehr schätze, der schon mal hier war letztes Jahr zum Draft. Der wird uns dann mit der nächsten Positionsgruppe seine Expertise dazugeben. Und da dürft ihr definitiv gespannt sein. Manuel, dir danke ich nochmal wieder, dass du dir die Zeit genommen hast, um über die Edge Rusher zu sprechen. Immer wieder gerne in die Kommentare, wie würdet ihr das machen? Wie seht ihr die Materie auch um Justin Houston und mit dem Need in den Draft gehen? Welchen Spieler würdet ihr gerne bei den Ravens sehen? Gibt es bei euch vielleicht einen Draft Crush, einen My Guy oder einen Sleeper, den wir jetzt heute gar nicht genannt haben? Einfach in die Kommentare damit. Wir freuen uns immer über jede Diskussion. Und in diesem Sinne, hier scheint gerade mal so ein bisschen die Sonne unter den Wolken. Dementsprechend wünsche ich euch einen wunderschönen Dienstag. Einen wunderschönen Start in den Tag zur Arbeit, wann ihr auch uns immer hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.